Ja, gestern habe ich mit dem dritten Kapitel der Vorlesung angefangen. Die Formlosigkeit der Moderne, habe ich das überschrieben. Theoretischer Radikalismus sucht nach den Wurzeln des Übels, das für die hässlichen Seiten der modernen Gesellschaft verantwortlich gemacht werden kann. Und die Radikalisierung setzt verschieden an. Jünger setzt beim Militär an, das habe ich ausgeführt, beim Kriegerischen, im Triebgrund der Gewalt, da liegen die Probleme beschlossen. Bloch setzt bei der Religion an, im Mangel am spirituellen, aufrührerischen Geist der Utopie, da liegen die Probleme der Moderne beschlossen. Bei Georg Lukács und Carl Schmitt geht es um andere Startpunkte. Der theoretische Radikalismus im 20. Jahrhundert, das merken Sie langsam, ist nicht einförmig, er ist vielstimmig. Er ist politisch gespalten, binär, in Rechte und Linke. Aber Lukács radikalisiert ganz anders als Bloch und Carl Schmitt ganz anders als Ernst Jünger. Und bei Wilhelm Reich und Arnold Gehlen werden wir wieder ganz andere Formen der Radikalisierung beobachten können. Und wenn dann Wilhelm van Rijn mit Benjamin und Heidegger weitermachen würde oder Sie sein Buch Der Schwarzwald und Paris lesen, so werden Sie noch wieder andere Radikalisierungen entdecken können. Wilhelm van Rijn, Der Schwarzwald und Paris über Walter Benjamin und Martin Heidegger, nur zu empfehlen. Es gehört ja zu den selbstgefälligen Gewohnheiten der bundesdeutschen Stillstandsgesellschaft, die ja jetzt ein bisschen mehr gefordert ist, Entscheidungen zu treffen. Sie hat sich nämlich angewöhnt, die Mitte der Gesellschaft als pluralistisch und die rechten und linken Ränder als einförmig wahrzunehmen. Das ist ein, wie soll man sagen, nach 1945er Effekt beziehungsweise nach 1989er Effekt. Für die Zeit, die wir in diesem Semester betrachten, ist diese Optik einfach schief. Der Radikalismus von rechts und links, der Radikalismus der ungeliebten Moderne, wie ich ihn nennen wollte, der eben dieser Moderne ein Ende setzen wollte, der war höchst vielstimmig. Und Sie haben ja in der letzten Stunde auch schon den Bruch bemerkt, als es plötzlich in einen ganz anderen Bereich ging, in den Bereich der Ästhetik, der Frage nach dem gelungenen Kunstwerk und der Frage nach dem Essay als einer Kunstform. 1911 ist das bei Lukács nur noch Kunst, nur Kunst. Und wenige Jahre später schon, wir werden heute darauf zu sprechen kommen, wird es Politik werden. Vor dem Problem der ästhetischen Wertung und dem Problem der Kunstform der ästhetischen Wertung selber, nämlich als der Kunst über Kunst, dieses Problem kann man natürlich auch wegdrängen, wie das heute üblich ist, und den Kopf in den Sand der Literaturgeschichte stecken. Das heißt, die ästhetische Reflexion, das Urteilen über gelungene oder missratene Formen einfach einstellen und sich ohne Theorie und Verstand dann mit irgendwelcher Literatur befassen, nur weil sie da ist. Irgendwie im 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. Jahrhundert und heute. Nicht? Literatur ist einfach da und oder man lässt einfach die Wertungsfrage unseren verehrten Vorfahren, die fanden eben Goethe und Schiller toll, also wir auch. Das ist nicht die Welt von Lukács, so einfach macht er es sich nicht. Er versucht es zuerst mal auf der weberianischen Linie mit dem Urteilen über Formen, aber das macht Schwierigkeiten, weil er nicht diese Differenz von Wissenschaft und Werturteil so aufmachen kann, wie Weber dies tut. Und dann nimmt er Abschied von dieser Linie und versucht es mit der Hegelschen Ästhetik. Damit hatte ich ja angefangen, nämlich mit der Schrift Die Theorie des Romans, eben ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der großen Epik. Den Anfang hatte ich Ihnen auch schon vorgelesen. Selig, schreibt er, sind die Zeiten, ja, wie soll man sagen, die klare Orientierungen hatten, also in Lukács' Worten, für die der Sternenhimmel die Landkarte der gangbaren und zu gehenden Wege ist und deren Wege das Licht der Sterne erhellt. Wege und Sterne, Orientierung, alles sozusagen in einer geschlossenen Welt. Das ist die Welt, wie sie sich in der Form des antiken Epos, eben zum Beispiel bei Homer, darstellt. Das ist eine homogene Welt. Sie kennt auch die Trennung natürlich von Mensch und Welt, aber die Einstoffigkeit, sagt Lukács, ist dadurch nicht gestört. Und noch bei Dante, so führt er dann weiter auf, in der Divina Commedia, ist diese homogene Welt dann noch im Jenseits erhalten, ein gläubiger Bezugspunkt, nicht aber in der Moderne, nicht für uns. Lukács schreibt, ich zitiere, der Kreis, dessen Geschlossenheit die transzendentale Wesensart ihres Lebens ausmacht, ist für uns gesprengt. Wir können in einer geschlossenen Welt nicht mehr atmen. Unsere Welt ist unendlich groß geworden und in jedem Winkel reicher an Geschenken und Gefahren als die griechische. Aber dieser Reichtum hebt den tragenden und positiven Sinn ihres Lebens auf, die Totalität. Denn Totalität als Formen des Prius jeder Einzelerscheinung bedeutet, dass etwas Geschlossenes vollendet sein kann. Vollendet, weil alles in ihm vorkommt, nichts ausgeschlossen wird und nichts auf ein höheres Außen hinweist. Vollendet, weil alles in ihm zur eigenen Vollkommenheit reift und sich erreichend sich der Bindung fügt. Totalität des Seins ist nur möglich, wo alles schon homogen ist, bevor es von den Formen umfasst wird, wo die Formen kein Zwang sind, sondern nur das Bewusstwerden, nur das auf die Oberfläche treten von allem, was im Innern des zu Formenden als unklare Sehnsucht geschlummert hat, wo das Wissen die Tugend ist und die Tugend das Glück, wo die Schönheit den Weltsinn sichtbar macht. Zitat Ende. Aber in der Moderne, so Lukács, ist diese Totalität, diese Möglichkeit in einem Epos alles aufzunehmen, was wesentlich ist, diese Möglichkeit ist in der Moderne zerbrochen. Und warum ist die zerbrochen? Er schreibt, ich zitiere, wir haben die Produktivität des Geistes erfunden, das heißt eben die moderne Subjektivität. Und diese moderne Subjektivität hat einen Abgrund von Reflexivität zwischen Ich und Welt gelegt. Das ist nicht mehr homogen, eine Vokabel, die wir uns merken müssen, weil wir sie bei Carl Schmitt wiederfinden. Homogen, gleichartig in Deutsch. Später, ich werde darauf hinweisen, wird Carl Schmitt eine winzige Verschiebung vornehmen. Gleichartig, artgleich. Das gibt später noch zu denken. Homogen. Die Moderne ist nicht homogen. Wo kann man diese Subjektivität finden jetzt bei so Lukács? Wo kann man sie finden? Antwort von ihm in der Literatur der Romantik. Da sagt er, hier gibt es keine spontane Seinstotalität mehr. Hier triumphiert und leidet das Einzelsubjekt. Romantik, ein Merkposten auch für Carl Schmitt, der eigentlich gleichzeitig mit Lukács' Theorie des Romans seine Schrift über die politische Romantik schreibt, auf die ich noch eingehen werde. Von der Romantik haben wir, wie bekannt, den Begriff Roman. Den Begriff Roman. Was ist der Roman? Lukács schreibt, der Roman ist das Epos eines Zeitalters, für das die extensive Totalität des Lebens nicht mehr sinnfällig gegeben ist, für das die Lebensimmanenz des Sinnes zum Problem geworden ist und das dennoch die Gesinnung zur Totalität hat. Erinnern wir uns, wozu eigentlich dieser Begriff Totalität für Lukács nützlich war. Er löst dieses Problem des Literaturkritikers, des richtenden Essayisten, der nun Schwierigkeiten hat, mit dem Formpluralismus fertig zu werden. Und in dem Zitat steckt ja zunächst eine Diagnose, Totalitätsverlust in der Moderne, problematisch werden der Lebensimmanenz des Sinnes, aber, der Zusatz ist wichtig, es gibt in der Moderne noch das Wissen um die Möglichkeit von Zusammenhang. Die Möglichkeit von Totalität ist nicht verloren gegangen. Das Zeitalter hat noch die Gesinnung zur Totalität. Moderne ist zersplittert, sie ist Fragment, Sammelsurium, Polytheismus, sagt Weber. Aber, so Lukács, da ist noch etwas, nämlich Gesinnung zur Totalität. Er bringt gleichsam Totalität, wie soll man sagen, als ein gesinnungsethisches Prinzip, gesinnungsethisch durchaus im Sinne Max Webers, ein. Anders gesagt, weberianisch gesprochen, die Totalität ist das eine, was Not tut, was die Moderne eben nicht mehr bieten kann. Aber in der Moderne existiert diese Gesinnung zur Totalität noch. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen dieser Differenz, das ist ja die geschichtsphilosophische Differenz, die Lukács aufmacht zwischen Epos, Epopö, sagt er, also das antike Epos ist da gemeint, und der moderne Roman, dieser Differenz weiter nach. Er schreibt, das Epos gestaltet eine von sich aus geschlossene Lebenstotalität. Der Roman sucht, gestaltend die verborgene Totalität des Lebens aufzudecken und aufzubauen. Die gegebene Struktur des Gegenstandes, das Suchen, ist nur der vom Subjekt aus gesehene Ausdruck dafür, dass sowohl das objektive Lebensganze wie seine Beziehungen zu den Subjekten hin nichts selbstverständlich Harmonisches an sich hat. Das war eine Parenthese. Der Satz heißt, die gegebene Struktur des Gegenstandes gibt die Gesinnung zur Gestaltung an. Alle Risse und Abgründe, die die geschichtliche Situation in sich trägt, müssen in die Gestaltung, gemeint des modernen Romans, einbezogen werden und können und sollen nicht mit Mitteln der Komposition verdeckt werden. So objektiviert sich die formbestimmende Grundgesinnung des Romans als Psychologie der Romanhelden. Sie sind Suchende, schreibt er. Und wenn Sie nur nicht so viele Romane mehr lesen, können Sie da auch ans Kino denken. Sie können auch schreiben, nicht? Filmhelden sind Suchende. Und Lukács fährt fort hier, die einfache Tatsache des Suchens zeigt an, dass weder Ziele noch Wege unmittelbar gegeben sein können oder dass ihr psychologisch unmittelbares und unerschütterliches Gegebensein eben keine evidente Erkenntnis wahrhaft seiender Zusammenhänge oder ethischer Notwendigkeiten ist, sondern nur eine seelische Tatsache, der weder in der Welt der Objekte noch in der der Normen etwas entsprechen muss. Anders ausgedrückt, dieses Suchen kann Verbrechen oder Wahnsinn sein. Zitat Ende. Das antike Epos, Dantes Komödie, kennt in diesem Sinne weder Verbrechen noch Wahnsinn. Dionysos wurde nicht wahnsinnig aus Verzweiflung an der Welt, sondern Hera schlug ihn mit Wahnsinn, weil er der zweimal Geborene gestraft werden sollte, eine Verwicklung im Götterhimmel. Ödipus' Taten sind auch kein individuell selbstverschuldetes Schicksal, sondern eingebunden in alte Weissagungen, die sich an ihm tragisch erfüllen. In der Moderne ist das anders. In der Moderne sind, wie Lukács schreibt, ich zitiere, Verbrechen und Wahnsinn Objektivationen der transzendentalen Heimatlosigkeit. Der Heimatlosigkeit einer Tat in der menschlichen Ordnung der gesellschaftlichen Zusammenhänge und der Heimatlosigkeit einer Seele in der sein sollenden Ordnung des überpersönlichen Wertesystems. Zitat Ende. Das ist eben, so Lukács, die moderne Lage der Subjekte, die sich im Roman zeigt. Sie sind geistig Heimatlose, an anderer Stelle sagt er transzendentale Obdachlosigkeit. Transzendentale Obdachlosigkeit. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht denken wir einen Moment voraus auf die weitere Entwicklung, auf die ich dann auch zu sprechen kommen werde. Was wären eigentlich Verbrechen und Wahnsinn des isolierten Subjekts in der modernen Gesellschaft, wenn sich die Gesinnung zur Totalität, die ja noch in der Moderne da ist, die aber jetzt noch keinen neuen sinnfälligen Gegenhalt an der Objektivität der Welt hat, wenn sich diese Subjektivität einmal auf eine neue Totalität, die wirklich ist, geschichtlich gründen könnte. Was wäre das? Nun, vielleicht erraten Sie es, Verbrechen wäre etwas anderes geworden. Verbrechen wäre ein Umbrechen der gesellschaftlichen Zusammenhänge und Wahnsinn wäre eben eine Kreation einer neuen Totalität. Das heißt, beides bekäme viel edlere Namen. Verbrechen hieße revolutionäre Tat und Wahnsinn revolutionäres Bewusstsein im Hinblick auf die Erfüllung der Gesinnung zur Totalität. Das heißt, eben nicht mehr eine Tat, die heimatlos in der Gesellschaft ist, wie all die entfremdeten Praktiken, die zu vollziehen wir angehalten werden, sondern, so Lukas' Gedanke, eine revolutionäre Tat der Perestroika, des Umbaus der Gesellschaft, mit Freud gedacht, Sublimation des Verbrechens zur Revolution und nicht mehr eine Seele, die heimatlos in der Gesellschaft ist, wie die Angstseelen individualisierter Zustände, kriege ich einen Job, komme ich in den Master rein und so weiter, die einen ja verrückt machen können, 36 Bewerbungen schreiben etc., wahnsinnig, sondern umgekehrt, kreatives Bewusstsein, revolutionäres Bewusstsein, das weiß eben, wie menschliche Zustände sein sollen. Also mit Freud gedacht, Sublimation des Wahnsinns zur Erfindung einer schöpferischen Totalität. Das ist jetzt alles noch nicht da bei Lukács. Wir sind noch in der Problematik des modernen Romans und 1962, viel, viel später, nach einer Reihe von biografischen Umbrüchen wird Lukács über dieses Buch, die Theorie des Romans von 1912, wird er schreiben, ich zitiere, sie, also dieses Buch hier, entstand in einer Stimmung der permanenten Verzweiflung über den Weltzustand. Erst das Jahr 1917 hat für mich eine Antwort auf die bis dahin unlösbar scheinenden Fragen gebracht. Wenn also heute, so schreibt er 1962, wenn also heute jemand die Theorie des Romans liest, um die Vorgeschichte der wichtigen Ideologien in den 20er und 30er Jahren intimer kennenzulernen, vermag er aus einer solchen kritischen Lektüre Nutzen zu ziehen. Nimmt er aber das Buch in die Hand, um sich zu orientieren, so kann es nur zu einer Steigerung seiner Desorientiertheit führen. Zitat Ende. Also 1914, 15 denkt Lukács noch in aller Schärfe das Problem der modernen Gesellschaft und das lautet in seinen Worten kontingente Welt und problematisches Individuum sind einander wechselseitig bedingende Wirklichkeiten. Das ist die Schlüsselformulierung eigentlich. Kontingente Welt und problematisches Individuum sind einander wechselseitig bedingende Wirklichkeiten. Und die Haltung, die in dieser Modernitätswahrnehmung möglich ist, das ist, wie Lukács schreibt, die Ironie, nicht der Zynismus, sondern die Ironie, das Reflektieren, Wiederreflektieren, Umdrehen in Gedanken, Umkehren. Schließlich schreibt er, ich zitiere, dies reflektieren müssen ist die tiefste Melancholie jedes echten und großen Romans. Zitat Ende. Und vielleicht erinnern Sie sich auch noch an Freud, ich hatte das ausgeführt, genau in derselben Zeit entdeckt Freud Trauer und Melancholie. Melancholie. Melancholie ist Rückblick, Ironie ist Distanzierung von der Gegenwart, ein Distanzierungsmodus. Übrigens ist Ironie ja auch ein Ferment postmodernen Denkens, wenn Sie an Richard Rortys wunderschönen Text denken mit dem Titel Kontingenz, Ironie und Solidarität. Wir haben die Kernbegriffe eigentlich von Lukács 1914, die kommen da wieder. Richard Rorty, Kontingenz, Ironie, Solidarität. Die Haltung von Lukács 1914-15 ist prekär. Das problematische Individuum findet sich potenziert. 62 wird er eben sagen, Leute, orientiert sich nicht daran, ihr werdet verzweifeln. Bemerkenswert die Passage aus der Theorie des Romans, wo er schreibt, ich zitiere, die Ironie als Selbstaufhebung der zu Ende gegangenen Subjektivität ist die höchste Freiheit, die in einer Welt ohne Gott möglich ist. Darum ist sie nicht bloß die einzig mögliche a priorische Bedingung einer wahrhaften Totalität schaffenden Objektivität, sondern sie erhebt auch diese Totalität, den Roman, zur repräsentativen Form des Zeitalters, in dem die Aufbaukategorien des Romans auf den Stand der Welt konstitutiv auftreffen. Zitat Ende. Also Literatur ist nicht in der Formgestalt nicht einfach was sozusagen im Sand der Literaturgeschichte sich bewegt, sondern die Aufbaukategorien des Romans treffen auf den Stand der Welt konstitutiv auf. Nun, Lukács Subjektivität wird sich auch, wie Sie gleich sehen, in kürzester Zeit aufheben, nämlich ein paar Jahre später, 1917, und auch der Stand der Welt wird bald eben 1917 anders aussehen. Rückblickend nennt eben Lukács das Jahr 1917 als Jahr, das die Antwort auf die bis dahin unlösbar scheinenden Fragen der Moderne gegeben hat. Das ist etwas gemogelt, wenn Sie biografisch genau nachgucken. Aber Lukács wollte eben sein Schicksal an die russische Revolution binden. Real war es wohl im Jahre 1918 in den Umbrüchen der ungarischen Revolution. Seine Freundin Anna Lesnay berichtet, ich zitiere, von einem Sonntag zum anderen wurde er von Saulus zu Paulus. Zitat Ende. Also, Saulus, das war der ironisch-melancholische Georg von Lukács, das problematische Individuum in einer kontingenten Welt. Und Paulus, das war eben Georg Lukács, ohne von, der Anhänger Lenins und Rosa Luxemburg. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt des Weges, Lukács Wegs an die Seite Stalins, nämlich der Entscheidung zum Klassenverrat. Wie gesagt, von einem Sonntag auf dem anderen verändert sich das bei ihm. Und in einer Schrift kurz nach der Konversion, nämlich der Schrift Taktik und Ethik von 1919, wird schon absehbar, wie sich diese Zauberformel Totalität auch noch wenden wird. Er schreibt, ich zitiere, der wahre Ausgangspunkt ist also das vollkommene Ganze, die konkrete Totalität, und man muss alle Teile, sei es irgendein Moment der Bewegung, sei es irgendeine Erscheinung des gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Lebens, nur von diesem Ganzen ausgehend, von der Einsicht in das Ganze verstehen. Eine derartig bedingungslose Vorherrschaft der Totalität, der Einheit des Ganzen über die abstrakte Isolierung der Teile, ist das Wesentliche der Gesellschaftsauffassung von Marx, ist die dialektische Methode, ihr zu folgen und nicht einzelne Worte wiederzukäuen, ist orthodoxer Marxismus. Zitat Ende. Und Lukács kaut auch nicht nur Worte wieder, sondern er macht seine Gesinnung zur Totalität praktisch, er nimmt regen Anteil an der Revolution. Nun werden Sie sich natürlich fragen, und viele haben sich das auch gefragt, wie wird man eigentlich von Sonntag aus auf Sonntag aus einem Saulus, einem Christenverfolger, einem Paulus zu einem glühenden Verteidiger des Christentums? Nun, beim historischen Saulus war es bekanntlich so, dass hier eine Erscheinung passierte, ein direktes Eingreifen Gottes, der ihm zurief, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Im modernen Zeitalter der transzendentalen Obdachlosigkeit, wie Lukács das in der Theorie des Romans skizziert hat, gibt es solche Wunder nicht. Hier gibt es eben kontingente Welt und problematisches Individuum. Wie wird man denn hier, wie wird hier aus Saulus Paulus? Nun, der Begriff, der sich aufdrängt, er wird uns noch verfolgen, nicht nur bei Lukács, sondern eben auch bei Carl Schmitt, das ist der Begriff der Entscheidung. Mein dritter Punkt, Entscheidung zum Klassenverrat. Es ist eine Dezision, ein Dezisionismus. Man muss das entscheiden. Wir geraten in Bereiche, die wir dann bei Schmitt wiederfinden werden. Dezisionismus ist ja eigentlich auch das Schlüsselwort, mit dem die Rechtslehre, die Staatsrechtslehre von Carl Schmitt bezeichnet. Nun, was eine Entscheidung ist, ist gar nicht mal so einfach zu sagen. Niklas Sombart hat das mal psychoanalytisch gehört und hat auf die antifeministische Dimension des Wortes Entscheidung hingewiesen. Und was speziell Lukács angeht, so ist seine Entscheidung auch irgendwie nicht restlos aufklärbar. Aus der Theorie des Romans können wir ableiten, dass die Entscheidung etwas mit der auf die Spitze getriebenen Problematik der modernen Subjektivität zu tun hat. Und wir können natürlich auch die ausführlichen Paulus-Begründungen, die Begründungen des Marxisten Lukács nachlesen, aber zwischen Sonntag und Sonntag bleibt eine seltsame Leere oder was weiß ich, eine seltsame Fülle. Oder vielleicht ist es etwas, was sein Freund Ernst Bloch mal das Dunkel des gelebten Augenblicks genannt hat. Vielleicht kommen wir dann zu den Paulus-Begründungen für die Entscheidung. 1920 schreibt Lukács in der Zeitschrift Kommunismus einen Aufsatz mit dem Titel Zur Organisationsfrage der Intellektuellen. Das habe ich jetzt gar nicht auf Folie, also zur Organisationsfrage der Intellektuellen, das finden Sie in den Lukács-Gesamtausgaben drin. Und die Frage lautet, das ist ja das, was uns interessiert jetzt, die Frage lautet, wie kommen bürgerliche Intellektuelle zum Marxismus? Zur Organisationsfrage der Intellektuellen. In der Vergangenheit, so Lukács, war es häufig der Fall, dass in revolutionären Zeiten Gruppen von Intellektuellen sich mit den Armen verbündeten. Nach den Revolutionen wanderten viele Intellektuelle wieder ins Lager der Gegenreformation, der Gegenrevolution. Und er fragt sich, warum passiert sowas eigentlich? Warum passiert sowas eigentlich? Und dann vergleicht er die Organisation der Arbeiter, der Proletarier und die Organisation der Intellektuellen. Und das hört sich so an, ich zitiere. Die Organisation der Industriearbeiter, auch der Landarbeiter, sind einerseits wirksame Kampforganisationen des Proletariats, die den Klassenkampf materiell und ideologisch möglich machen, andererseits aber Vorformen, Keime der kommunistischen Organisation des Wirtschaftslebens. Im Wirtschaftsleben besteht eben ein direkt dialektischer Prozess, das unterstreicht er. Der Kapitalismus bereitet seinen eigenen Untergang vor und produziert selbst die Kräfte und Mächte, die ihn zu ersetzen berufen sein werden. Und dann fährt er fort. Auf allen Gebieten hingegen, die man im Gegensatz zur Wirtschaft mit dem Ausdruck in Häkchen Ideologie zu bezeichnen pflegt, ist die dialektische Beziehung zwischen Auflösung des Kapitalismus und Neuaufsteigen der ihn ersetzenden Formen eine indirekte, unterstrichen, und darum höchst verwickelte Beziehung. Zitat Ende. Was ist verwickelt? Also zunächst mal im Bereich der Betriebsorganisation, wo die Ideen entstehen, die Fabrik gehört uns, sagen die Arbeiter, der Sozialisierung der Betriebe, da sind Formen von Kollektivität schon im Kapitalismus vorbereitet. Die Arbeiter sind zusammen in der Fabrik. Im Bereich der Intellektuellen nicht. Hier herrscht eben höchste Vereinzelung, wie er sagt. Zweiter Gesichtspunkt, die Veränderung der Klassenherrschaft kann, so Lukács, den Klasseninteressen der Intellektuellen als einer Klasse nicht entsprechen. Zitat. Warum? Er schreibt, ich zitiere, ich verweise nur darauf, dass die für eine rationelle Organisierung der Produktion völlig unerlässliche einheitliche Verwaltung der wirtschaftlich zusammenhängenden Betriebe ganze Massen von Privatbeamten zur Änderung ihrer Lebensbahn zwingen muss, da ihre Stellung in der Produktion nicht auf sachlichen Notwendigkeiten der Produktion beruhte, wie bei Arbeitern, sondern auf der kapitalistisch konkurrenzhaften Vielzahl der Betriebe. Ähnlich ist die Klassenlage der Beamten, der Offiziere, noch krasser der Advokaten, der Richter oder gar Journalisten. Wenn sie sich, so der Gedankengang weiter, in der Krise organisieren, so hat, sagt Lukács, ihre Organisierung einen, ich zitiere, rein defensiven Charakter. Und er fährt fort, da sie Parasiten des Kapitalismus sind, zeigt sich die Erschütterung des Kapitalismus zuerst in der Erschütterung ihrer Klassenlage. Wenn es auch wahr bleibt, dass selbst dem industriellen Proletariat die wirtschaftliche Zwangslage den Klassenkampf aufgezwungen hat, so ändert dies nicht an der Tatsache, dass die Organisation der Industriearbeiter von Anfang an und ihrer Idee nach Offensivorganisationen sind. Und zwar Organisationen einer Offensive, die auf das Dasein des Kapitalismus gerichtet ist. Jede Organisation der Industriearbeiter ist deshalb ihrem Wesen nach revolutionär und kann nur hier und da, Klammer, infolge der Bürokratisierung der Gewerkschaften, Klammer zu, reaktionär wirken. Während die intellektuellen Organisationen ihrem Wesen nach reaktionär sind und nur zufällig zu revolutionären Wirkungen gelangen kann. Zitat Ende. Das sind lange Zeit diskutable marxistische Thesen gewesen. Geben Sie eine Begründung für die Entscheidung, die Lukács getroffen hat? Und wenn Sie genau lesen, oder können immer wieder lesen, ist genau genommen, gibt es keinen Grund für den Übergang von Saulus zu Paulus auf der Ebene des sozialen oder der sozialen Organisation der gesellschaftlichen Beziehungen. Es ist eben reiner Zufall, wenn jemand aus dem Kreise bürgerlicher Intelligenz zu revolutionären Wirkungen gelangt. Das ist ein nicht sehr befriedigendes Ergebnis. Auch für einen Marxisten nicht sehr befriedigendes Ergebnis, der die Verhältnisse von Basis und Überbau ja doch irgendwie begreifen möchte. Der Text geht aber noch weiter. Lukács führt dann aus, dass in der Revolution die proletarische Herrschaft eben auch eine Herrschaft aus dem Geist des Proletariats bedeutet. Er schreibt, ich zitiere, beruht doch die geschichtliche Berufenheit des Proletariats zu dieser Revolution wesentlich darauf, dass seine Klasseninteressen mit den Menschheitsinteressen zusammenfallen, dass es sich aus seiner Stellung als unterdrückter Klasse nicht befreien kann, ohne die Klassenunterschiede überhaupt zu vernichten. Die Diktatur des Proletariats muss also ein Selbstbestimmungsrecht des Proletariats bedeuten, zitiert er. Auch das ist natürlich nahe bei Marx gedacht und auch im Text mit ergiebigen Belegstellen aus marxischen Werken untermauert. Manche erinnern sich vielleicht auch noch aus dem letzten Semester, nicht? Das Proletariat ist der Stand, sagt Marx, in dem sich die Unmenschlichkeit konzentriert und der deshalb überhaupt in der Lage ist, einen wahren Humanismus begründen kann. Aber was ist mit den Intellektuellen, den bürgerlichen Intellektuellen? Denn andere gibt es ja nicht. Lukács fragt, ich zitiere, ist aber dieses Selbstbestimmungsrecht auf die ebenfalls organisierten Intellektuellen, die sich eventuell ebenfalls unter sozialistischer Flagge organisiert haben, anwendbar? Antwort: Sicher nicht. Und zwar gerade dort nicht, wo diese Organisationen mit dem scheinbar größten Rechte auf ihre Selbstbestimmung bestehen. In den Fragen des Aufbaus. Ist es wahr, dass beim Aufbau der kommunistischen Gesellschaft etwa die Organisation der Lehrer berufen sein könnte, den Plan des Erziehungswerks zu vollbringen oder eine Organisation der Künstler oder Gelehrten die Organisation von Kunst und Wissenschaft? Fragezeichen. Antwort: Sicher nicht. Umsonst würden sie sich auf ihre in Häkchen Sachkenntnisse berufen, darauf, dass sie in diesen Fragen in Häkchen Fachmänner sind. Sie sind nicht kompetent. Erstens, weil sie ihrer Mehrzahl, und dies folgt aus dem Wesen des Kapitalismus, keine wirklichen Sachverständigen, sondern leere Routiniers, seelenlose Macher und Handwerker sind. Und zweitens, weil sie Fachmänner in kapitalistischer Erziehung und so weiter sind und als solche für die neue Kultur nicht ausschlaggebend sein können. Zitat Ende. Ja, meine Damen und Herren, es ist einfach kein Land in Sicht für die Intellektuellen. Sie sind, so Lukács, das Gedanke, konstitutionell sozialismusunfähig. Also auch keine Begründung für unser Saulus-Paulus-Problem. Es gibt eben einen totalen Bruch zwischen der alten Kultur des Kapitalismus und der neuen Kultur des Kommunismus. Und auch dies liegt auch irgendwo zwischen Sonntag und Sonntag. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, als Studierende nun etwa hoffen würden, Sie könnten etwas für die neue Kultur tun, so würde Ihnen Lukács sagen, ich zitiere, denn wie könnte etwa ein Student als Student Sozialist sein, wo doch das Wesen des Studententums, dessen Selbstbestimmungsrecht er verteidigt, auf dem Gegensatze des Studierten und Nichtstudierten, das heißt auf dem Bildungsprivileg beruht, darauf also dessen Abschaffung der Sinn des Sozialismus ist. Fragezeichen. Also Lukács Beitrag zur Studiengebührendebatte könnte man das nennen, nicht wahr? Also was Lukács hier vorführt, das ist konsequentes Totalitätsdenken. Er gehört auch zu diesem Typus eines gnadenlosen Denkers. Erinnern wir uns an die Theorie des Romans ein paar Jahre vorher, wo er noch Saulus war. Die geschlossene Welt der Totalität des Epos zerbricht. Dies führt zur kontingenten Welt und zum problematischen Individuum, einer nicht angenehmen Lage der Moderne, der ungeliebten Moderne. Aber darin findet sich noch die Gesinnung zur Totalität. Und was von Sonntag zu Sonntag passiert ist, ist vielleicht dieses, dass eben die Gesinnung zur Totalität, die der Intellektuelle Georg von Lukács hatte, eben 1917 einen neuartigen Gegenhalt in der Welt bekommen hat. Das heißt, das revolutionäre Proletariat, wo es sich zeigt in einer Revolution, ist in der zerfallenden bürgerlichen Welt in Nutsche die neue Totalität, die eben auch nicht verunreinigt werden soll durch bürgerliche Elemente. Uns fehlt natürlich noch eine befriedigende Antwort auf die Frage nach der Bedeutung der Intellektuellen. Der Aufsatz, der so ausweglos scheint am Anfang, endet dann doch noch mit einer wahrhaft revolutionären Wendung im Text. Lukács schreibt nämlich, ich zitiere, ist hiermit die revolutionäre Bedeutung der Intellektuellen geleugnet? Mitnichten. Ja, viele Intellektuelle sind gute, mitunter die besten Vorkämpfer der Revolution. Wenn Zeitgenossen Lenins, Trotzkis, Bela Kuhns und Rosa Luxemburg dies leugnen würden, so wären sie mit Blindheit geschlagen. Aber Intellektuelle können nur als Individuen revolutionär werden. Sie müssen aus ihrer Klasse austreten, um an dem Klassenkampf des Proletariats teilnehmen zu können. Dann können sie wirkliche Vorkämpfer werden können, da sie mit offenem Bewusstsein tun, was die große Masse der Proletarier nur instinktiv tut, die besten und aufopferungsvollsten Führer werden. Denn sie haben, wie das Kommunistische Manifest an der angeführten Stelle sagt, dann zitiert er Marx, zum theoretischen Verständnis der ganzen geschichtlichen Bewegung sich hinaufgearbeitet. Zitat Ende. Ja, hier liegt des Pudels Kern. Das ist eine nicht einfache Antwort, die Lukács hier gibt. Intellektuelle können nur als Individuen revolutionär werden. Nicht? Wie war das noch letzten Sonntag mit dem problematischen Individuum im Roman? Der Romanheld ist ein Suchender, höchste Individualität. Dabei kann eben Verbrechen und Wahnsinn herauskommen, wie Sie in jedem guten Roman wiederfinden. Und dann schreibt er, Theorie des Romans, ich zitiere, und die Grenzen, die das Verbrechen von dem bejahrten Heldentum, den Wahnsinn von der das Leben meisternden Weisheit trennen, sind gleitende psychologische Grenzen. Er sagt bloß psychologische Grenzen, keine objektiven, welthaften Grenzen. Aber, so lesen wir jetzt bei Paulus, Intellektuelle können mit ihrem realen Seinsgrund, das heißt mit ihrer Klasse, brechen. Sie können aus ihrer Klasse heraustreten wie aus einem morschen Haus und in die neue Totalität eingehen, aber dies ist nicht kollektiv möglich, sondern als bloße Individuen können sie das, als bloße, das heißt eben durch die Hölle der Verzweiflung gegangene, als potenzierte problematische Individuen. An anderer Stelle nennt Lukács dies Klassenverrat. Klassenverrat. Der einzelne Intellektuelle muss seine Klasse verraten. Er muss das Verbrechen des Verrats begehen, damit er dem Wahnsinn vereinzelter Subjektivität entgeht und einen Sinn findet in der sich konstituierenden neuen Totalität des Kommunismus. Und dann sagt Lukács, er tut dies mit offenem Bewusstsein, was der Arbeiter instinktiv, das heißt spontan aus seiner Klassenlage heraus tut. Nicht? Was machen die französischen Arbeiter spontan? Sie sperren erstmal ihre Chefs ein. Das ist nicht groß überlegt. Das ist, tun sie spontan, würde Lukas sagen. Nicht? Aber der Intellekt tut das mit offenem Bewusstsein, offenes Bewusstsein. Und in dieser Formulierung finden Sie die alte transzendentale Obdachlosigkeit der Theorie des Romans noch einmal wieder. Aber diese Offenheit ist gleichsam fundiert in einer Geschichtsphilosophie, in das, wie er dann sagt, theoretische Verständnis der ganzen geschichtlichen Bewegung. Ja, ich bin darauf so ausführlich eingegangen, weil Sie in diesen Bewegungen vielleicht, wenn Sie das nachvollziehen, besser verstehen, warum so viele Intellektuelle an die Seite Stalins geraten sind. Sie in gewisser Weise auch ihren Kopf verloren haben, dann, indem sie diesen Weg gegangen sind. Ich will den dritten Punkt abschließen. Mit Lukács lernen wir sozusagen eine andere Variante des theoretischen Radikalismus kennen. Nicht der Körper des Kriegers, der Körper des Kriegers, der dieser tödlichen Maschinerie gegenübersteht oder mit ihr explosionsartig verglüht, wie bei Jünger. Auch nicht der unterirdische Geist des Messianismus, der weiter pocht und sich in der Apokalypse als Aufruhr geltend macht. Das finden Sie nicht bei Lukács, sondern radikal gefasst wird hier das Formproblem der Moderne. Wie ist eine gelungene Form möglich, die alles inkludiert und nichts ausschließt und die der Wirklichkeit entspricht? Das ist zunächst mal eine Frage der Ästhetik, der Frage der Kunst, insbesondere der Poesie als der Kunstform, die sozusagen als Containerkunst alle übrigen Sachen mit aufnehmen kann. Es ist eine Frage des Urteils über die wahren Formen. Dann wird es eine Frage des wahren Wesens der geschichtlichen Gestalten, das heißt der geschichtlich-sozialen Form der Wirklichkeit. Der Essayist verliert alle Kraft, wenn der große Wertbestimmer der Ästhetik gekommen ist. Das war ja 1911. Jetzt haben wir es mit dem Proletariat, diese neue Wirklichkeit da in seinen Augen. Also bei Lukács finden wir kein Feuer, kein Blut, keinen gärenden Aufruhr, sondern eben radikal ideale Form, ideale Organisation, in sich stimmige Totalität, edelste Gesinnung zur Totalität, gerade auch immer mit dem Preis der psychologischen Tragödie. Und davon hat Lukács nun wirklich einiges in seiner Biografie aufzuweisen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.